Letzte Woche ging es schon um das Leben umarmen in schwierigen Situationen, in den Krisen dieser Welt, in denen wir drinstecken. Und wir hatten einen Bibelvers, den ich da wahnsinnig passend finde, den wir Christen uns wieder ganz neu auf unsere Fahnen schreiben sollten. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. So eine unbändige Liebe hat er zu dieser Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Viele von euch kennen diesen Vers in- und auswendig. So sehr. Das heißt, Gott sieht diese Welt an und er könnte sagen, boah, hier ist so viel kaputt und so viel schwierig. Aber was er tut, ist, seinen Sohn zu fragen, ob er bereit ist, als Gottes Sohn in die Welt reinzugehen. In diese Welt, weil er sie so sehr liebt. Mitten rein in diese ungerechte, harte, blutgetränkte Welt, wir sehen das gerade nochmal ganz besonders in Teilen der Welt, wo Krieg ist. Jesus wird Teil unserer menschlichen Lebenswelt. Und er kommt nicht irgendwie in schönen Tüchern, wird er gebettet am Anfang seines Lebens, sondern ganz einfach in einem Teil der Welt, der auch sehr konflikthaft belastet ist. Ihn interessieren die kranken Menschen, ihn interessieren die Leidgeprüften, ihn interessieren die schwachen Menschen. Jesus hat sich immer schon zu denen am Rand der Gesellschaft aufgehalten, als dass er zu der Mittelschicht gegangen ist, zu denen es doch eigentlich so gut geht. Und dafür liebe ich Jesus. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er unglaubwürdig. Aber weil sein Herz schlägt, gerade für die Menschen am Rand der Gesellschaft. Deswegen liebe ich Jesus. Deswegen glaube ich an ihn. Weil der rote Faden in der Bibel, ein roter Faden neben der Liebe Gottes, auch seine Gerechtigkeit ist. Dass ihm die Menschen wichtig sind, dass ihm wichtig ist, Gerechtigkeit zu schaffen. Wir hatten am Freitag All for One Frogs Jugend und es war total cool. Wir haben uns auch mit der Frage nach dem Leid beschäftigt und ich habe das auf so einen Zettel warum geschrieben und dann außenrum haben wir mal gesammelt, warum gibt es eigentlich Leid auf der Welt? Und ich will das heute nicht mit euch erörtern, weil das ist eine eigene Frage, Theodizee und so weiter, da könnten wir uns auch reinbohren, ist aber oft auch irgendwie theoretisch. Und das hilft niemandem, der im Leid drinsteckt. Aber für uns war es spannend, mal die verschiedenen Sachen aufzuschreiben und zu merken, okay, es gibt schon Gründe, warum es Leid gibt. Die sind nicht zufriedenstellend, die helfen auch nicht, aber es gibt welche. Aber letztendlich das Wissen, was Gott uns in der Bibel immer wieder zusagt, dass er am Ende Gerechtigkeit schafft. Dass Menschen, die hier auf der Erde weinen und leiden und echt Schlimmes erleben, die ersten sind, die, wenn Jesus wiederkommt, vor Freude schreien und jubeln. Und dass es Menschen gibt, die haben hier auf der Erde gut gelebt, waren immer satt, alles prima, die erstmal vor Gottes Thron weinen werden, bitterlich weinen werden. Eine Gerechtigkeit wird Gott schaffen. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre unser Glaube, ich sage jetzt mal, für den Arsch. Wir bräuchten ihn nicht. Wenn Gott nicht 100% diese Welt lieben würde, ihm was dran liegt, an den Menschen, an jedem Einzelnen. Und deswegen fällt er in seinem Leben, er geht noch nicht nur ins Leid, sondern er fällt ganz tief ins Leid. Tiefer kann man nicht fallen, am Kreuz von römischen Soldaten hingerichtet. Er erlebt die Härte des jüdischen Hohenrats, die ihm ins Gesicht spucken, die ihn hassen abgrundtief. Und was Jesus erlebt, ist Einsamkeit, die Einsamkeit eines Leidenden. Vielleicht erlebst du auch gerade Leid. Und du weißt, was es heißt, zu leiden und einsam zu sein. Leidende sind oft Einsame. Gott ist im Leid. Damit möchte ich heute gerne anfangen, weil er diese Welt so sehr liebt. Gott ist im Leid, er steht mittendrin. Er ist keiner, der sich da entfernt oder der irgendwo auf dem Thron sitzt und alles gut, sondern er ist mittendrin. Gott sagt ja, ja zum Leiden. Nicht juhu, klasse, ja, Leid. Aber ja, ich bin da. Ich möchte mit euch Geschichten, drei in der Zahl angucken, von Menschen, die Leid erlebt haben. Weil man kann über Leid reden und ich könnte euch irgendwelche Tipps geben oder so, wenn ihr mal im Leid seid, was man dann tut. Aber ehrlich gesagt, dazu bin ich nicht in der Lage, euch Tipps zu geben über dieses Thema. Aber ich möchte gern Menschen zur Sprache bringen, die Leid erlebt haben und die im Leid ein Ja finden. Wisst ihr, das ist total faszinierend, Menschen zuzuhören, die tief gefallen sind und die das Ja wiedergefunden haben. Und ich möchte euch von einer Frau vorlesen, ich habe die kürzlich mal kennengelernt und fand es sehr beeindruckend. Eine Frau, sie heißt Deborah Sommer und sie schreibt in dem Buch, sie schreibt nicht in dem Buch, auf Facebook hat sie das geschrieben, am 12. August 2020. Jede Person, die du triffst, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Daher sei barmherzig. Heute wage ich wieder mal einen sehr persönlichen Post. Vor allem wage ich es für diejenigen, die Ähnliches erleben und die still für sich leiden. Ich möchte, dass sie wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die ihren Schmerz teilen. Als introvertiert hochsensible Person kostet es mich immer wieder viel Mut und Kraft, mich auf diese Weise sichtbar und verletzlich zu machen. Hinzu kommt ein Kampf, den ich nun schon bald seit 8 Jahren kämpfe und von dem nur wenige wissen, der Kampf gegen chronische Schmerzen. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, was es mit einem Menschen macht, wenn man jeden Tag und jede Nacht einer Woche, eines Monats, eines Jahres Schmerzen hat. Dazu kommt, Schmerzen sind unsichtbar. Und sogar wenn Nahestehende davon wissen, irgendwann gewöhnt man sich daran. Irgendwann fragt man nicht mehr nach, wenn man monatelang die Antwort erhalten hat. Nein, es ist noch nicht besser. Damit wächst die Einsamkeit der Betroffenen. Es fühlt sich für sie an, als ob sie etwas durchstehen müssten, bei dem ihnen niemand helfen kann. Man sieht weder einen Arm im Gips noch eine sonstige sichtbare Einschränkung. Trotzdem kämpfen Betroffene gegen ein reales Leiden, das ihrem Alltag auf unerbittliche Weise beeinträchtigt. Ich möchte an dieser Stelle nicht näher auf die Umstände eingehen, die zu meiner chronischen Schmerzsituation geführt haben oder die aktuellen Gegebenheiten. Ich bin nicht auf der Suche nach Ratschlägen, was man in meinem Fall besser oder anders machen sollte. Natürlich haben wir auch oft gebetet. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut und der heute noch sichtbar eingreift und Menschen auch körperlich heilen kann. Es ist Ausdruck der Demut anzuerkennen, dass er Gott ist und ich nicht. Aber auch Ausdruck der Überzeugung, dass dieser Schmerz nicht von ihm kommt, sondern dass mir der Lebendige höchstpersönlich in dieser gefallenen und gebrochenen Schöpfung nahe ist und in meiner Einsamkeit mit mir weint. Das Kostbarste, was ich in den vergangenen Schmerzjahren erfahren durfte, ist die Gnade, die mich mitten im Schmerz von Gott gehalten, zu wissen und ihm auf unaussprechliche Weise näher zu kommen, als ich es je für möglich gehalten hätte. Es geht um die Gnade, mitten im Schmerz und der Traurigkeit Schönheit zu finden, Ganzheit und Frieden. Ich habe Verständnis für Menschen, die sich vom Schmerz überwältigt, von Gott abwenden. Auch bei mir gibt es diese Phasen, bei denen es mir schwer fällt, über den Rand der Dunkelheit hinaus etwas anderes zu erkennen. Aber selbst in diesem Moment trägt mich heute die unerschütterliche Gewissheit, dass ich gehalten bin. Selbst dann, wenn nicht einmal mehr ein Gebet über meine Lippen kommt. Menschen, die Leid erleben. Und sie beschreibt es auch, es gibt keine zufriedenstellende Antwort, es gibt auch keine Tipps, die sie hören will, die ihr irgendwas bringen. Es gibt einfach Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, warum lässt Gott das Leid zu? Manche Menschen verzweifeln schon an dieser Frage, an der Theodizee-Frage. Die große Frage, warum trifft es Menschen so hart und andere gar nicht? Warum haben Menschen schon so einen miserablen Start im Leben mit Familie, wo es ihnen nicht gut geht? Und warum haben manche eine tolle Familie, wo sie aufwachsen dürfen und so einen guten Start? Warum? Und die Frage, warum ich, wenn mich das Leid trifft? Und es gibt keine einfachen Antworten, sie nützen auch nichts, sie trösten uns nicht. Es ist wie bei Hiob, der Besuch bekommt von Freunden, Klammer auf, er hat wenigstens Freunde, Klammer zu. Sie kommen zu ihm und versuchen ihm zu erklären, wo das Leid herkommt. Sie versuchen ihm zu zeigen, dass alles einen Grund hat und dass Gott immer schon alles trotzdem noch in der Hand hat. Und was passiert mit Hiob? Gar nichts, es tröstet ihn nicht. Es macht ihn nur sauer, es macht ihn wütend, es lässt ihn noch einsamer, weil die Freunde sein Leid nicht sehen oder wegmachen wollen. Es fühlt sich an, wie wenn du einen Roboter hast, der neben dir ist und der dich streichelt und dich trösten will. Bringt nichts. Die Hiobs Freunde haben Antworten auf Fragen, die Hiob überhaupt nicht stellt. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass wir im Leid aufpassen müssen, dass wenn wir Menschen begleiten oder da sind, dass wir nicht versuchen, irgendwelche Antworten zu geben auf Fragen, die gar nicht im Raum sind, sondern dass wir lernen zuzuhören. Welche Fragen stellt sich die Person? Welche Nöte sind da? Welche Ängste sind da? Welche Zweifel sind da? Und dann einfach zuzuhören. Und wenn wir das tun, dann entsteht auch Vertrauen. Dann wird uns jemand, der im Leid ist, auch ehrlich sagen, was in ihm vorgeht, weil er sich verstanden fühlt. Wir müssen aufpassen, dass wir, das ist so eine menschliche Ureigenschaft, dass wenn Leid da ist, Schicksal, dann fangen wir an zu erklären, zu diagnostizieren. Wir wollen das Leidvolle bekämpfen, wollen es wegmachen. Es muss doch irgendwie eine Lösung finden. Es muss doch Hilfe geben, medizinisch, psychologisch, therapeutisch. Hast du schon alles ausprobiert? Weißt du denn, was dir hilft? Wir möchten alles, was krankhaft ist, was belastet ist, was mangelhaft ist, zerbrochen, das wollen wir möglichst schnell wieder richten und ins Lot bringen. Wir wollen gern das wiederherstellen, wir wollen es wieder gut machen. Wir halten es schier nicht aus, dass das da ist. Deswegen soll es nicht sein. Wir machen das oft so, dass wir Nein sagen zu den Schattenseiten des Lebens. Wir sehen die als Durchgangsstadium wieder ins Bessere. Ja, da müssen wir halt jetzt durch. Wir sagen Nein auch in unserem Leben zu Verletzlichkeit und Schwäche. Das darf nicht sein. Zu den Fehlern, die wir machen. Nein, wir wollen keine Fehler machen. Und wenn, dann möglichst schnell wieder ausbügeln. Wir wollen nicht versagen, nicht scheitern. Wir wollen keine schweren Wege gehen. Das darf nicht sein. Nein, wir haben ein großes Nein in uns dazu. Und es gibt im Leben halt auch den Tod und das, was dazugehört. Es gibt auch das Schlimme, es gibt auch das Leid. Es ist Teil dieses Lebens. Es gehört dazu. Unsere Gesellschaft versucht ja auch den Tod zu bekämpfen und zu gucken, wie lange kann man Leben erhalten, hinauszögern. Nein, wir sagen Nein zum Tod. Tod darf nicht sein. Es gehört dazu. Teil des Lebens. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, das Leben ist wie ein Bogen, wie eine Lebensspanne. Wir werden geboren, wir sind jung, wir werden älter, wir kommen in unsere Lebenskraft, wir zeugen Kinder oder bauen uns einen Job was auf oder wie auch immer. Und irgendwann gehen die Kräfte wieder zu Ende und am Ende des Lebens ist der Bogen gespannt, gefüllt, sodass wir im besten Falle mit Abraham sprechen können. Ich bin alt und lebenssatt. Jetzt kann ich gehen. Das Schönste. Der Tod gehört da auch mit dazu. Und zu unserem Leben gehören aber auch Leiterfahrungen. Not, Angst, Sorge und Schmerz. Gott haucht seufzend sein Ja rein in unsere Situationen. Das hat Deborah Sommer gerade beschrieben, dass sie das erlebt hat, dass sie Gott so erfahren hat, wie sonst noch nicht vorher im Leben, dass sie ihm so nah war, dass sie dieses Ja gehört hat. Und Gott schreit es nicht rein in die Situation und sagt, ja, annehmen, gut, sondern er haucht ein Ja, ich bin bei dir. Ich stehe zu dir in deiner Not, in dem Schmerz. Ich bin auf deiner Seite im Zerbruch. Gott sagt, ich wohne im Leid, in deiner Schwachheit nehme ich Wohnung. Und am Kreuz kannst du sehen. Und Gott sagt auch Ja zu mir. Er sagt, ja, du darfst jetzt auch schwach sein. Du darfst auch verzweifelt sein. Du darfst zweifeln. Du darfst mich anklagen. Du darfst jetzt auch einfach nicht mehr können oder nicht mehr wollen. Du darfst, es ist okay. Du darfst auch wütend sein. Du darfst einfach sein. In Jesaja 57 spricht Gott: So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Und jetzt kommt seine Selbstbeschreibung. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott wohnt im Leid. Er wohnt bei den Zerschlagenen, bei den Gedemütigten. Da ist der Ort. Ganz da oben. Im Himmel ganz da oben, aber auch in unserer Not. Da nimmt er besonders Wohnung. Da finde ich Gott. Ich möchte euch noch was anderes vorlesen. Es ist aus dem Buch Kennt Gott mein Leid? Fragen an den Gott, der Liebe genannt wird. Und das Buch ist von Heinz-Peter Hempelmann. Er ist Dozent in Tabor gewesen, in Liebenzell. Und ich lese euch einfach vor, was er erlebt hat. Ich weiß noch, wie das bei mir war, als vor ziemlich genau 25 Jahren bei uns die Bombe einschlug, wie sich ein Loch öffnete, das sich seither nicht mehr geschlossen hat. Ihre Frau hat MS. Ich war 42, meine Frau 38 und wir hatten gerade unser zweites Kind bekommen. Kennt Gott mein Leid? Natürlich habe ich gewusst und daran festgehalten, dass es Gott gibt, dass ich sein Kind bin und so weiter. Aber was hat das in dieser Situation noch für eine Bedeutung? Genau mein Glaube, genau dieser Gott hatte und hat dies nicht verhindert. Ich erinnere mich noch heute, als wenn es gestern gewesen wäre, an dieses Bewusstsein, in ein schwarzes Loch zu fallen, immer tiefer, um später fast noch schlimmer zu sehen, wie meine Frau davon immer weiter verschluckt wird, immer mehr darin verschwindet. Ein Albtraum, aber eben kein Traum. Neben der familiären Herausforderung war das das Schlimmste. Da ist etwas zerbrochen. Du kannst nicht mehr so glauben wie vorher. Solche Erfahrungen trennen. Sie trennen von einer Glaubenshaltung, die ich ja selber über mehrere Jahre sehr bewusst leben durfte. Gott hält dich. Es gibt Herausforderungen, aber er hilft. Du und ihr kommt durch. Es ist im Grunde alles in Ordnung. Diese tragende Gewissheit war einfach weg. Was ich spüren musste, war, dass diese Krankheit und ihre Begleitumstände uns auch von den Menschen trennten, mit denen wir befreundet oder in der Gemeinde bekannt waren. Wenn Menschen krank werden und dann geheilt werden, dann stärkt das den Glauben. Aber eine dauerhafte Krankheit mit einprogrammierter Verschlechterung, das haben wir nicht wirklich auf dem Schirm. Eine solche Perspektive verdrängt man, solange man kann. Natürlich gab es am Anfang sehr viel Betroffenheit und Nachfragen, aber es war schon bedrängend zu sehen, wie das immer weniger wurde, auch wie groß die Hilflosigkeit der Mitchristen oft ist. Was wollen sie auch schon sagen? Wie wollen sie trösten, wenn es rein menschlich gesehen keine Perspektive gibt? Wenn sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, gehen sie unmerklich von sich aus auf Distanz. Nur wenige bearbeiten diese Situation und machen sich sie damit zu ihrer eigenen. Der Kontakt in der Gemeinde reduzierte sich drastisch. Wir haben gebetet wie die Weltmeister. Auf die Dauer wurde die Perspektive der Gebetserhörung durch Heilung freilich immer mehr zur Belastung. Sie bedeutete keine Hoffnung mehr, sondern zusätzliche Not. Ich habe tiefes, anhaltendes Leid erfahren. Ich berichte, was alles mir nicht geholfen hat, an oberflächlichen Glaubensantworten, Wie ich aber gerade in und durch diese ausweglose Situation auf einen Gott gestoßen bin, der mir neue Perspektiven erschlossen hat. Man geht nicht gern mit persönlichem Leid hausieren. Sehr viele Menschen, sowohl Freunde als auch Wildfremde, haben mich aber ermutigt, diese Texte allgemein zugänglich zu machen. Es handelt sich um die Geschichte von dem Gott, der mit Recht Liebe genannt wird. Von dem Gott, der unsere Fragen höchstpersönlich beantwortet. Der unser Leid nicht beseitigt, aber hilft, in ihm zu bestehen. Es geht um eine Geschichte, deren Teile wir werden können und die wir mit unserem Leben weiterschreiben dürfen. Spuren des Glücks mitten im Leidvollen. Davon berichtet Heinz Peter Hempelmann. Wie kann man im Leiden Ja sagen, zu einem Ja finden? Ein Ja überhaupt wozu und zu wem oder was? Muss ja nicht immer Ja zu allem sagen. Ein Ja oder viele kleine Ja's zu finden im Leid, das will ich hier nicht empfehlen. So nach dem Motto, macht mal, ist nicht so schwer. Aber wir entdecken hier, wie Heinz-Peter Hempelmann zu einem Ja findet, in allem Nein, wie seine Geschichte zu einer Geschichte wird, in der Gott am Ende doch irgendwie entdeckt als den Gott, der zu Recht Liebe genannt wird. Da ist was passiert, ein Prozess, ein leidvoller, schwerer, schmerzhafter. Und dann findet er im Leid was Kostbares, an dem er sich festhalten kann, was ihm Hoffnung gibt, was ihn nicht verzweifeln lässt, was ihm hilft, durchzuhalten. Sowas macht mir Gänsehaut, sowas fasziniert mich. Wenn Menschen, die tiefes Leid erfahren, davon berichten und berichten können, das ist ja auch, er schreibt das ja auch, eine unglaubliche Überwindung, sich irgendwo hinzustellen oder zu schreiben und es aufzuschreiben, das habe ich erlebt. Aber in diesem Leid auch das zu erleben und davon zu reden, hey, es gibt ein Ja, es gibt einen Gott, der Liebe ist. Faszinierend. Kein Mensch kommt durch notvolle Zeiten, wenn er oder sie nicht in Ja-Augen blicken kann. In Augen, die da sind, die einen anschauen und die sagen, ja, ich bin bei dir. Augen, die einen sehen und hören, die das Leid mit aushalten und erleben. Anders als die Freunde Hiobs, die versuchen wollten, irgendwie zu helfen, zu erklären. Die mitleiden. Heinz-Peter Hempelmann sagt, die das Leid mit aushalten und es dadurch auch mit bewältigen müssen, es mit zu ihrem eigenen machen. Und es kann manchmal unerträglich sein, da zu sein, Menschen zu besuchen, die leiden und das auszuhalten, zu schweigen, weil man sich darin auch als völlig ungenügend erlebt. Wenn man jetzt irgendwie nichts hat, was man sagen kann, nichts Ermutigendes, nichts Erbauendes, dem anderen keine Freude machen kann. Ihr kennt es vielleicht auch, dass wenn Menschen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, dann können sie einem auch nicht zeigen, dass sie sich jetzt freuen. Mich haben auch schon Menschen weggeschickt, die gesagt haben, oh, jetzt bitte nicht. Schön, dass du vorbeikommst, aber ich kann dich jetzt nicht brauchen. So. Es tut erstmal weh, aber ja, dann ist es so. Wenn ich mitleide, dann ist es hart, weil dann bin ich mit meiner eigenen Verletzlichkeit konfrontiert, mit meinen eigenen Grenzen, mit meiner eigenen Schwäche. Dann werde ich auch damit konfrontiert, dass ich selber auch verletzlich bin, dass es mich genauso treffen kann, dass das Leben endlich ist. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Als Mitleidender bin ich auch darauf angewiesen, gut auf mich selber aufzupassen, auf mein eigenes Herz aufzupassen, mich nicht runterziehen zu lassen, sondern Gott auch zu bitten, gib mir ein Ja für mein eigenes Herz. Lass mich hören, lass mich spüren, dass du jetzt da bist, auch in all dem Schmerz und in all der Not. Und das sind die tiefsten Momente, die man im Leid erleben kann. Oder wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der leidet, dass man gemeinsam spürt, Jesus ist jetzt da. Vielleicht weil man in der Sonne gemeinsam sitzt und spürt, ja, er bescheint uns. Die Sonne bescheint uns. Sie ist jetzt, Jesus ist da für uns. Ich möchte euch am Ende noch von einem Menschen berichten, der auch im Leid ein Ja findet auf eine ganz faszinierende Art und Weise. Und das ist Johann Sebastian Bach. Ich lese es einfach vor. Johann Sebastian Bach, mit 35 verlor er seine Frau, Maria Barbara. Mit ihr zusammen hatte er 7 Kinder, von denen 3 zum Zeitpunkt des Todes ihrer Mutter bereits gestorben waren. Weitere Grenzsituationen folgten: Sehschwäche, daraus folgende Erblindung, Diabetes 2 und in deren Gefolge ein Schlaganfall, eine verfuschte Augenoperation sowie schädliche Medikamente trugen das ihre zur nicht beneidenswerten Gesundheit Bachs bei. Und doch, zum einen bat ihm im Mai 1750 ein junger Mann, Johann Gottfried Mütel aus Schwerin, den mittlerweile 65-jährigen Bach bei ihm studieren zu dürfen. Also klopft an die Tür, hier, mag gern studieren. Johann Sebastian Bach wusste, dass er vielleicht noch 2 Monate zu leben hat, dass sein Leben eigentlich fast vorbei ist. Und trotzdem sagt er zu diesem Menschen, der da vor seiner Tür steht und sagt, ich will bei dir zur Lehre gehen, ja, er nimmt ihn auf. Und dann kam es zur Erschaffung eines besonderen Chorals, ganz kurz vor seinem Tod, nämlich das Lied »Vor deinem Thron trete ich hier mit«. Auch das ist ein Ja zum Leben, das Johann Sebastian Bach findet in all dem Leid und all der Not. Und ich möchte euch nur 2 Strophen davon vorlesen. Drum danke ich mit Herz und Mund dir, Gott, in dieser Morgenstund für alle Güte, Treu und Gnade, die meine Seele empfangen hat. Hilf, dass ich fest in Anfechtung stehe und nicht in Trübsal untergehe, dass ich im Herzen Trost empfind, zuletzt mit Freuden überwind. Lasst uns beten. Herr, du kennst die Not, das Leid in unserer Familie, in unserem Leben. Du weißt, wo uns in unserem Leben die Not überrumpelt hat, wo wir gefallen sind in ein Loch, wo von heute auf morgen alles anders war. Du kennst die Menschen um uns, denen es gerade so geht. Und jeder von uns kennt jemanden, der gerade echt Not leidet. Du siehst auch die Notleidenden in unserer Gemeinde, und das sind gerade nicht wenig. Ich bin echt erschrocken, wenn ich hinschaue, welche Finsternis bei manchen Familien gerade da ist. Herr, erbarm du dich. Hauch du dein Ja hinein. Da, wo du uns gebrauchen kannst, dass wir einfach da sind, dass wir zuhören, dass wir die Fragen verstehen, dass wir mitleiden. Herr, da schubst du uns, dass wir losgehen. Dass niemand sein Leid alleine tragen muss, dass er in Augen blicken darf, die Ja sagen. Und Herr, ich bitte dich dafür, dass wir alle am Ende unseres Lebens mit Freude sagen können, wir sind einem Gott begegnet, der zu Recht Liebe genannt wird. Amen. Und dieser Jesus, der möchte uns jetzt begegnen. Ich mag heute nicht viele Worte zum Abendmahl machen. Ich mag euch einfach einladen, dass ihr euch von Jesus bedienen lasst. Er hat alles gegeben, auch für dich.